Heute dreht sich alles um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen B2B und B2C-Vertrieb. Es gibt nämlich einige entscheidende Unterschiede, aber auch viele Parallelen, die uns helfen können, unsere Verkaufstechniken zu verfeinern. Und dabei ist es völlig egal, ob du mit Unternehmen oder Endkunden arbeitest. Am Ende der Folge gebe ich dir, wie du es schon kennst, praxisnahe Tipps, die du direkt in deinem Verkaufsalltag umsetzen kannst, sodass deine Verkaufsergebnisse und Verkaufserfolge maximiert werden. In diesem Sinne, keine Zeit verlieren, direkt weiterhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, praktische Verkaufstipps und wie du das richtige Verkäufer-Mindset entwickelst. Und was meinen Podcast dabei besonders macht, ist der Praxisbezug. Alle Tipps und Methoden habe ich zuvor selber getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selber nämlich noch aktive Vertrieblerin und kämpfe genau wie du da draußen Woche um Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst mir glauben und dir sicher sein, dass diese Ratschläge hier in meinem Podcast nicht einfach nur Theorie sind, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen hier zur heutigen Folge. Ich würde direkt in das Kernthema einsteigen. Wir haben nämlich viel zu besprechen heute, und zwar B2B versus B2C-Vertrieb. Wir decken nämlich auf, was bedeutet überhaupt B2B, was bedeutet B2C, was sind die Besonderheiten, wo gibt es Überschneidungen und wie können wir das Beste aus beiden Welten nutzen, welche Verkaufstipps gibt es da, was gibt es da zu beachten, etc. etc. Ja? Und deswegen, wie gesagt, gibt es heute viel zu besprechen. Was ich hier einmal vorab sagen kann, ist, dass ich in beiden Bereichen auch eigene Praxiserfahrungen gesammelt habe. Also ich habe auch schon sowohl an Endkunden verkauft als auch an Unternehmen und ich habe darüber hinaus natürlich auch sehr viele verschiedene Verkäuferpersönlichkeiten kennengelernt, ja, wo wir uns einfach auch nochmal ausgetauscht haben und dort über die Verkaufspraxis gesprochen haben. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher und auch überzeugt davon, dass das, worüber ich heute spreche, auch tatsächlich der Praxis entspricht. Im B2B-Bereich kann ich das zu 100% sagen. Ich bin ja immer noch aktiv im B2B-Sales bzw. Vertrieb, aber auch noch weiterhin im Austausch und bekomme einfach mit, was auch im Endkundenbereich passiert. Und deswegen will ich euch heute aufzeigen, wie ihr euch in beiden Bereichen verbessern könnt, indem wir heute die jeweiligen Besonderheiten genauer beleuchten und konkrete Tipps für euren Verkaufsalltag bekommt. Und das egal, ob ihr im B2B oder B2C-Verkauf unterwegs seid. Und einmal vorab, also ich weiß, dass es auch noch verschiedene andere Sachen gibt. D2D habe ich schon mal gehört, D2C. Aber im Kern, Kern, Kern gibt es zwei Hauptbereiche und das ist einfach verkaufe ich an einen Privatkunden oder an einen Businesskunden, wie zum Beispiel ein Unternehmen. So. Und dann könnt ihr euch das alles nochmal aufdröseln, wie ihr wollt. Aber ich wollte die Folge einfach nicht unnötig verkomplizieren, weil wir irgendwie jeden einzelnen Bereich uns nochmal anschauen, sondern einfach das Große und Ganze miteinander vergleichen und deswegen B2B versus B2C. Wer übrigens nichts mit dieser Bezeichnung anfangen kann, das ist einfach, steht für eine Abkürzung. Also B2B heißt Business to Business, ist einfach am Ende den Vertrieb an den Businesskunden, zum Beispiel Unternehmen. Und B2C bedeutet Business to Customer, also quasi Geschäft an den Endkunden. So kann man es eigentlich fast 1:1 übersetzen. Ja, dann lasst uns mal beginnen. Also, was sind denn eigentlich so die grundlegenden Unterschiede zwischen dem B2B und B2C-Verkauf? Und da habe ich, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz schauen, eins, zwei, drei Kernbereiche definiert, die mir jetzt erstmal so per se aufgefallen sind. Und das ist einmal als allererstes der Entscheidungsprozess. Und jeder, der im B2B-Bereich arbeitet, der hat es sicherlich schon mal erlebt. Im B2B-Bereich sind wir oft mit mehreren Entscheidungsträgern konfrontiert und auch involviert. Und deswegen kann ein Kaufprozess, je nachdem, was ihr verkauft, an wer eure Zielgruppe ist, Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, weil es da einfach um ganz, ganz, ganz viele verschiedene strukturelle Sachen zum Beispiel auch geht. Also ich habe, mir fällt hier ein konkretes Beispiel ein, zum Beispiel Softwarelösungen, ja. Wenn du jetzt Softwarelösungen an Konzerne verkaufst, da sprechen wir nicht irgendwie über, ich sag mal, 30 Laptops oder sowas, die umgestellt werden müssen, sondern um eine ganze über eine ganze Unternehmensstruktur, wo teilweise 5.000, 10.000, 20.000 Mitarbeiter dranhängen. Das ist, glaube ich, mehr als logisch, dass man dann nicht einfach sagen kann, yo, alles klar, ich lege hier die Summe auf den Tisch, sind dann 2 Millionen, ne? Und nächste Woche unterschreibt dann die Entscheiderin. So, das funktioniert einfach im realen Leben nicht. Und deswegen kann das auch oft Monate dauern, wenn nicht sogar, wie gesagt, Jahre, weil das durch verschiedene Abteilungen gehen muss. Es muss mehrfach diskutiert werden, die Preise werden ausgehandelt, das wird dann zurückgegeben, dann musst du das durch die Abteilungen geben. Dann hat man auf einmal Gesprächsrunden, wo 8 oder 10 Leute drin sitzen, die jeder die Ideen einbringt zum Beispiel. Und deswegen ist das halt einfach ziemlich zäh. So. Wohingegen du natürlich im B2C in sehr vielen Fällen einer einzigen Person gegenüber sitzt, die beispielsweise jetzt ein aktuelles Problem hat, privat. Da kommen wir gleich nochmal zu den Beispielen zu und dann über sich und sein bzw. ihr eigenes Leben selber entscheidet, ob sie jetzt diesen Weg gehen möchte oder nicht. So, das ist viel einfacher, es geht tendenziell viel schneller und da kannst du auch viel, viel, viel besser in so ein Abschlussgespräch reingehen. Dann hast du natürlich auch als wesentlichen Unterschied das Kaufvolumen und auch die Frequenz, in der nachbestellt wird. Das Kaufvolumen im B2B-Bereich ist tendenziell und meistens höher, aber die Käufe seltener. Es geht nämlich darum, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du verkaufst zum Beispiel Schrauben, irgendwelche Lieferteile für Maschinen, ja, da sprichst du natürlich nicht irgendwie um über 10 Stück, sondern es wird dann geschaut, okay, was für einen großen Bedarf haben wir, kriegst dann zum Beispiel auch Rabatt auf die Absatzmenge, die du bestellst und vereinbarst dann zum Beispiel eine halbjährige Lieferung oder sowas. Wohingegen du natürlich im B2C-Bereich, wenn wir jetzt im E-Commerce bleiben, zum Beispiel Online-Shop im ganz normalen täglichen Verbrauch, sagen wir mal, du verkaufst jetzt Friseurprodukte oder Haarpflegeprodukte. Du, deine Zielgruppe muss sich natürlich regelmäßig Haare waschen. Das ist klar, dass die dann immer und immer wieder nachbestellen, dafür aber kleinere Mengen. Also ich kenne niemanden, der irgendwie auf 5-Jahres-Vorrat da Produkte vorbestellt. Das macht einfach keiner, ja. Was man hier an der Stelle aber sagen muss, ist, wenn du jetzt zum Beispiel Coaching-Dienstleistungen verkaufst, dann ist es, also kann auch vorkommen, dass es einfach nur einmal Käufe sind, weil du hast ein Problem, du verkaufst eine Lösung und im besten Fall löst ja dein Produkt dieses Problem und der Endkunde zum Beispiel hat dann ja die Lösung bekommen und ist dann einen Schritt weitergekommen in seinem Entwicklungsprozess oder keine Ahnung, hat das Abnehmziel erreicht oder so. Wenn du dann keine Upselling-Produkte hast, dann war das quasi ein Einmalkauf, ja. Genau, also wie gesagt, Kaufvolumen und Frequenz kann sich, denke ich, auch jeder was drunter vorstellen. Und ganz, ganz wichtig, da gehen wir gleich auch noch mal in den Gemeinsamkeiten drauf ein, ist der Beziehungsaufbau und die Rolle. Also was meine ich damit? Im B2B-Bereich ist der Beziehungsaufbau wirklich extrem entscheidend, weil, wenn wir jetzt mal wieder auf das Beispiel zurückgehen mit zum Beispiel den Schrauben, wenn du einen Kunden hast, der dir vertraut, der mit deinen Produkten zufrieden ist, dann kann es sein, dass du mit diesem Kunden ein 10-jähriges Geschäft hast. Ja, warum sollte der woanders hingehen, wenn du deine Lieferversprechungen einhältst, wenn die Produkte überzeugen, das würde gar keinen Sinn machen. Und deswegen ist hier dieser langfristige Beziehungsaufbau entscheidend und sogar Gold wert. Und wenn wir das jetzt mit dem B2C-Bereich vergleichen, dann ist es natürlich so, ja, das wird ja gleich auch nochmal im Beispiel deutlich. Natürlich spielt Beziehung und Vertrauen ebenso eine Rolle. Also das spielt ja bei jedem Menschen eine Rolle. Du willst ja nirgendwo irgendwie kaufen, wo du irgendwie abgezockt wirst oder die Lieferversprechungen nicht eingehalten werden. Das ist ja dann egal, ob du im Endkundensegment oder im Businesssegment unterwegs bist. Aber was man hier definitiv unterscheiden muss, ist so ein bisschen die Basis der Beziehung, die man sich aufbaut. Also meistens ist es so, dass es dann für einen kurzen Moment sehr, sehr persönlich wird und du dann sehr schnell auf so eine Vertrauensebene gelangst. Oder vielleicht sogar, wenn wir jetzt im E-Commerce-Bereich bleiben, dass da überhaupt gar kein Beziehungsaufbau stattfindet. Warum denn auch? Du kennst die Marke beispielsweise, du hast irgendwie einen Lieblings-Online-Shop, der zuverlässig liefert, wo du die besten Rabatte bekommst, wo du auch vielleicht schon einen kleinen Stammkundenrabatt hast, aber da ist es dir ja völlig egal, wer dahinter deine Pakete zum Beispiel verschickt. Ja, also du hast insofern keine persönliche Beziehung jetzt one-to-one mit einem Menschen, sondern vertraust einfach der Marke dieses Online-Shops zum Beispiel. Also das ist ein bisschen was anderes als dieser langfristige Beziehungsaufbau, den du beim B2B betreibst. Also ich hoffe, das ist jetzt so im ersten Moment klar geworden. Ich glaube aber, wenn du da jetzt noch mal ein paar Fragezeichen hast, dann wird dir das spätestens im Beispiel noch mal deutlich. Okay? Gut. Also zusammenfassend, drei Kernunterschiede ist definitiv Entscheidungsprozess. Wir haben einmal das Kaufvolumen und die Frequenz. Und der Beziehungsaufbau spielt, also ist definitiv etwas, was sich unterscheidet, B2B versus B2C. Dann lasst uns mal auf die Gemeinsamkeiten eingehen. Also du hast natürlich in beiden Bereichen eine Bedarfsanalyse. Und auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Bereiche. Wenn wir jetzt wieder über das Online-Shop-Beispiel sprechen, dann mag jetzt der ein oder andere vielleicht sagen, ja, aber da setzt sich doch keiner hin und macht eine Bedarfsanalyse. Doch, mittlerweile ist es so, dass diese Online-Shops, habe ich schon öfters gesehen und war da echt begeistert, da gehst du drauf und dann hast du einen Live-Chat. Der dann so aufploppt und dann steht da, wie kann ich dir heute weiterhelfen zum Beispiel? So, und dann gibst du ein, okay, ich suche dies, das, jenes, ich würde mich gerne inspirieren lassen, habt ihr Rabatte, etc., etc. Das ist die geilste Form der Bedarfsanalyse, die ein Unternehmen in dem Onlinehandel, im E-Commerce-Bereich heute umsetzen kann. Also ich bin sowas von begeistert, und das ist definitiv Bedarfsanalyse in der digitalen Welt umgesetzt. Mega. Klar, wenn du jetzt zum Beispiel Coaching-Produkte oder Coaching-Dienstleistungen verkaufst an den Endkunden, sagen wir mal Abnehmen-Programme oder sowas, ja, dann hast du natürlich zu Anfang des Gesprächs auch immer eine Bedarfsanalyse, findest die Situation heraus, findest die Belastungspunkte heraus, ja. Das unterscheidet sich insofern vom B2B-Segment überhaupt nicht, außer dass du natürlich wie in jedem Bereich andere Fragen stellst. Aber auch hier super, super wichtig, denn ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, wirst du im Verkauf scheitern. Es gibt kein erfolgreiches Verkaufen ohne Bedarfsanalyse oder ohne den Bedarf zu kennen. Gibt's nicht, ja? Und was du natürlich als Gemeinsamkeit auch hast, ist Vertrauen aufbauen, ja? Ob du jetzt mit einem Unternehmen oder einer Privatperson verhandelst, Vertrauen, kann sich jeder denken, ist sicherlich das A und O. Und wie ich es ja gerade bei den Unterschieden schon gesagt habe, im B2B geschieht das durch Verhandlungen, Demonstrationen, Expertise, Kundenbeziehungen, wohingegen es im B2C eher oder öfters mal über das Erlebnis abgespielt wird, die persönliche Ebene oder auch einfach sowas wie schnelle, zuverlässige Services, kurze Lieferzeiten, qualitativ hochwertige Produkte. Das alles sind Faktoren, mit denen du das Vertrauen deines Endkunden natürlich erheblich beeinflusst und auch positiv aufbaust. Ne? Also fassen wir mal zusammen, was du gemein hast, definitiv Bedarf kennen, Bedarfsanalyse. Du musst die Bedürfnisse deiner Kunden kennen, um die perfekte Lösung liefern zu können. Da ist es völlig egal, ob du im B2B, B2C, D2D, D2C, was auch immer unterwegs bist. Und der Vertrauensaufbau ist absolut essentiell, um im Verkauf erfolgreich zu sein. Da ist es auch völlig egal, wer am Ende deine Zielgruppe ist. Ja. Nachdem wir jetzt die grundlegenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten geklärt haben, würde ich dir einmal gerne ein paar konkrete Herangehensweisen mit an die Hand geben, damit du einfach weißt, okay, wenn ich jetzt im B2C-Verkauf zum Beispiel bin, dann sollte ich ganz besonders auf XYZ achten. Und das gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Also, B2B-Verkauf zum Beispiel. Drei grundlegende Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Also erstens, du solltest auf die langfristige Beziehungsstrategie setzen. Das heißt also, langfristige Partnerschaften abzielen. Du solltest regelmäßig in Kontakt bleiben, ob es Follow-ups sind, ob es regelmäßige Check-ins sind, ob es personalisierte Angebote sind, ob es regelmäßige E-Mail-Updates sind, ob es, ich sag mal, Reporting-Besprechung ist,
ob du den Lieferstatus händisch checkst und dich einfach persönlich beim Kunden meldest. Das alles zahlt auf dein Beziehungskonto ein und das alles ist eine gängige oder sollte zumindest eine gängige Herangehensweise sein, mit der du es schaffst, im B2B-Verkauf erfolgreich zu sein. Dann solltest du unbedingt darauf achten, wenn du komplexe Produkte verkaufst, und das kommt im B2B-Bereich schon sehr häufig vor allem so im IT-Software-Bereich, aber auch wenn du zum Beispiel Marketingstrategien verkaufst, geh bloß nicht davon aus, dass ein Geschäftsführer direkt, also eines mittelständischen Unternehmens zum Beispiel, direkt was mit deinen SEO-Fachbegriffen anfangen kann. On-Page, Off-Page, Backlinks, was auch immer. Das ist Fachchinesisch. Also wir denken immer in unserer Medienwelt, ja, hä, das hat man doch schon irgendwie 2024 gehört. Nee, stimmt nicht. Weil dieser Geschäftsführer zum Beispiel, warum sollte der sich mit SEO auseinandersetzen, wenn er ein operatives Geschäft zu führen hat? Der hat ganz andere Sachen auf dem Tisch liegen. Ja, und deswegen muss es deine Aufgabe sein, diese komplexen Produkte so zu erklären, dass einmal, dass du so tief ins technische Detail gehst, dass die Funktionsweise zumindest klar ist, aber auf der anderen Seite es so erklärst, dass der Vorteil und Nutzen ganz klar ersichtlich ist. Also nicht dieses fachchinesische, ich zeige jetzt einfach mal, was ich alles weiß über das Produkt, hinzu, schau mal, das Produkt kann das und du hast diesen Vorteil davon. Na? Ganz, ganz wichtig, das ist eine unglaublich wichtige Herangehensweise, die du unbedingt umsetzen solltest, um im B2B-Vertrieb auch Erfolg zu haben. Und der dritte Bereich, was im B2B-Vertrieb auch sehr oft vorkommt, ist, dass du mehrere Entscheidungsträger hast und die auch ansprechen musst. Du musst nämlich schauen, wer sitzt mir gegenüber und was interessiert diese Person zum Beispiel ganz besonders. Was sind so die Daily-Aufgaben zum Beispiel? Was ist so das Alltagsgeschäft? Und wie könnte ich mit meinem Produkt das Alltagsgeschäft erleichtern? Nur um es mal als Beispiel zu nennen. Eine IT-Abteilung zum Beispiel hat ganz andere Aufgaben, guckt auf ganz andere Sachen als zum Beispiel die Geschäftsführung, die am Ende des Tages eigentlich nur wissen möchte, was kostet es mich, was bringt es mir, wie ist es skalierbar und wie kann ich sehen, dass dieses Invest wieder reingekommen ist. Ne? Aber auch gleich nochmal, diese Herangehensweise habe ich auch nochmal in so ein greifbares Beispiel gepackt, damit du dir auch vorstellen kannst, was ich alles mit diesen Punkten meine. Solltest du an den klassischen Endkunden verkaufen, also sprich den klassischen B2C-Vertrieb, dann habe ich dir auch drei Kernherangehensweisen definiert, die dazu führen, dass du definitiv mehr Erfolg haben wirst. Und der erste Punkt sind Emotionen. Also du solltest unbedingt Emotionen mit ins Spiel bringen und auch ansprechen. Zeig dem Kunden beispielsweise, wie dein Produkt sein Leben verändert, verbessert oder ihm einfach nur ein besseres Gefühl gibt. Das wird zum Beispiel ganz, ganz, ganz häufig in der Coaching-Szene genutzt. Du gehst direkt auf eine Du-Ebene. Es wird geschaut, was steckt für ein Warum dahinter? Warum hast du dich hier für dieses Coaching eingetragen? Was willst du wirklich in deinem Leben? Ja, lass uns das gemeinsam herausfinden. Was treibt dich an? Was stört dich so richtig, richtig im Leben? Was du einfach anpacken möchtest? Wo ist diese größere Vision deiner selbst beispielsweise? Ja, das siehst du auch gleich nochmal im Beispiel mehr. Also so würde ich persönlich niemals im B2B-Segment verkaufen, weil es manchmal deplatziert und sogar fast schon unprofessionell wirkt, wenn du so tief auf diese Emotionsebene gehst. Also da gehst du zwar auch auf so eine emotionale Ebene, aber mehr mit so einem Business-Kontext. So, was ist die Vision zum Beispiel vom Unternehmen oder sowas, ja? Aber ganz, ganz, ganz selten so tief und persönlich wie jetzt im B2C-Vertrieb. Dann solltest du im B2C-Bereich definitiv beachten, dass Entscheidungsprozesse tendenziell schneller ablaufen und deswegen auch die Einfachheit, also dich auf die Einfachheit deiner Verkaufspräsentation konzentrieren. Im B2C-Segment erwarten Kunden nämlich schnelle Lösungen. Wir sind daran gewöhnt, mittlerweile alles One-Click, alles, ich google mal ganz kurz, kann schnell die Preise vergleichen, sehe, okay, Anbieter 1 bietet das, 2, 3, 4, setze ich mich gar nicht weiter mit auseinander, ich wähle jetzt das günstigste, dann schaue ich nochmal ganz kurz auf die Lieferzeiten und Punkt. Und das Ganze überträgt sich natürlich auch auf unser allgemeines Kaufverhalten, egal ob es jetzt im E-Commerce-Bereich ist, wo ich jetzt physische Produkte shoppe, oder jetzt im Coaching-Segment. Wir wollen schnell, einfach und auch wissen, was habe ich davon, was bekomme ich davon, wie fühlt sich dieses Produkt, dieses Erlebnis zum Beispiel für mich an. Und du musst immer im Hinterkopf behalten, dass beispielsweise du verkaufst jetzt Mentoring-Programme für finanzielle Freiheit oder sowas, ja. Du musst davon ausgehen, dass diese Kunden, ja, anders als im B2B-Bereich, wo zum Beispiel jemand schon 10 Jahre in dieser Position ist, das ist für die täglich Brot-Analysen zu sehen, das ist für die täglich Brot auf die Kosten zu schauen, auf die Rentabilität, auf den Return on Invest. Das sind alles Fachbegriffe, mit denen die tagtäglich zu tun haben. Und deswegen ist das auch deren Standard, sowas zum Beispiel von dir zu fordern und zu sehen. Übertrag das niemals auf den Endkundenbereich, weil du musst dir vorstellen, das ist vielleicht sogar das allererste Beratungsgespräch, was zum Beispiel die Lisa jetzt, wo sie sich eingetragen hat, zu, ja. Geh niemals davon aus, dass das klar ist, wie so ein Beratungsgespräch zum Beispiel abläuft. Also da kann ich sehr relativ selbstbewusst behaupten, dass 9 von 10 potenzielle Kunden da schreien weglaufen würden, wenn du da auf einmal anfängst, irgendwie komplexe PowerPoint-Präsentationen aufzumachen und irgendwie 30 Prozesse zu erklären. Ja, schau mal, das ist jetzt der Dirk, der hatte das und das und mit diesen Maßnahmen haben wir diese Analyse hier gemacht und das ist dann am Ende dabei rausgekommen, ja. Am Ende will die Lisa von dir wissen, okay, was kostet's? Habe ich ein gutes Gefühl? Warum kann ich dir vertrauen? Was kannst du mir geben? Und wie gibst du mir ein gutes Gefühl, dass mein Geld bei dir sicher ist, also quasi dieses Invest, ja, dass du jetzt nicht irgendwie so ein Betrüger oder Scammer bist, sondern wie kann ich mir sicher sein, dass du mir wirklich dabei helfen kannst, meine Ziele zu erreichen, die ich anstrebe. So, das meine ich halt mit, dass dieses Geld sicher bei dir ist, also dass Investment ein gutes Investment ist, ja. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir auch zur Schnelligkeit, weil die Lisa zum Beispiel die Einzige ist. Sie hat sich für diesen Termin eingetragen. Sie hört sich dieses Gespräch an und am Ende kann sie auch darüber entscheiden, ob sie kauft, ja, und wann sie kauft. Vielleicht, das kommt manchmal bei so längeren Partnerschaften vor, wenn du zum Beispiel irgendwie ein verheiratetes Ehepaar hast, dann ist es natürlich klar, dass man da jetzt nicht einfach aus dem Topf, ich sag mal, 5.000 Euro nimmt, sondern man das erstmal bespricht und dann auch begründet. Aber da würde ich dir sowieso immer als Tipp geben, wenn du das irgendwie herausfindest innerhalb deiner Bedarfsanalyse, dann mach direkt einen Termin mit den beiden, weil dann redest du an einem Tisch und die Kosten sind auch klar. Und dann hat zum Beispiel der Ehemann oder die Ehefrau von der Lisa, ja, dann auch die Möglichkeit zu verstehen, warum das Ganze Summe X zum Beispiel kostet und was dann auch zurückerwartet werden kann. Na? Und der letzte Tipp, über den du zumindest mal intensiver nachdenken solltest, ist die Nutzung von Online-Kanälen. Und um dir diese Relevanz einfach mal so richtig vor Augen zu führen, ich habe einfach mal gegoogelt und bin auf das Bayerische Forschungsinstitut gestoßen, die erst kürzlich eine Studie durchgeführt haben zum Thema Social-Media-Nutzung, Bedeutung, Relevanz. Und jetzt passt auf. Soziale Medien gewinnen insgesamt an Bedeutung. Was ein Wunder. In Deutschland werden sie inzwischen von 87% der Bevölkerung genutzt. Dies entspricht einem Wachstum von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Wir sprechen hier von einem Jahr. 74% der VerbraucherInnen und Verbraucher verwenden das Internet, um schnell an Informationen zu kommen. Und das ist einfach so eine Sache, die muss man sich überlegen. Also Social Media ist schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, wer das da draußen noch denkt, irgendwie ja ein bisschen Zeit vertreibt und so. Nee, mit Social Media wird richtig Kohle gemacht im hohen Milliardenbereich. Ja? Und deswegen solltest du dir überlegen, dieses Medium, also dir eine Strategie zu überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe am besten. Es gibt die Nutzung von Social Media, also allgemein die Kanäle. Es gibt Influencer-Marketing, es gibt E-Commerce-Plattformen, es gibt Affiliate-Strategien, es gibt E-Mail-Marketing und so weiter und so fort, um mehr Reichweite zu erzielen und sich auch an das Konsumverhalten der heutigen Zeit anzupassen. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe mal einen Goldhändler gesehen, der ist auch ja, ich sag mal, in einer nennenswerten Größe unterwegs, wo man sich jetzt erstmal so denkt, okay, Gold, super seriös, geht da um ein paar tausend Euro, wenn du da mal investieren möchtest und sowas, das kauft man sich nicht mal ebenso schnell mal als Impulskauf auf einer Social-Media-Ad. Die machen es zum Beispiel so, die wollen junge, vor allem Frauen erreichen und haben sich ganz gezielt aus diesem Bereich in einem ganz bestimmten Alterssegment Influencerinnen genommen, mit denen sie eine Kooperation eingegangen sind. Und das ist so raffiniert und geil einfach nur, weil natürlich Social Media diese Zielgruppe genau im Moment des Konsums erreicht, darüber aufklärt, informiert. Es ging nicht darum, irgendwie wahllos Produkte anzubieten, sondern darüber hinaus, also erstmal so eine Aufklärungsarbeit zu leisten, zu informieren, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und das ist das, was ich meine. Es werden Emotionen angesprochen. Die Influencerin ist bekannt. Das heißt, man kann irgendwie, hat da schon einen gewissen Vorsprung, identifiziert sich natürlich, wenn wir jetzt von der Zielgruppe oder von den Followerinnen ausgehen. Die identifizieren sich natürlich auch ein Stück weit mit dieser Influencerin und so weiter und so fort. Also ich will gar nicht so extrem tief in diesen Bereich einsteigen, aber auch das ist eine Strategie, die man sich unbedingt tiefer überlegen sollte, wenn es darum geht, irgendwie im B2C-Verkauf Fuß zu fassen, erfolgreicher zu werden, Ansätze auszuprobieren, weil das natürlich alles mit einspielt mit den Punkten, die typischer sind im B2C-Verkauf zum Beispiel. Ja, also emotional, es ist schnell, es ist einfach, der Zugang an Informationen ist direkt da, ich passe mich an das Konsumverhalten an und so weiter und so fort. Ja. Dieser Bereich ist natürlich nicht unrelevant für den B2B-Verkauf jetzt, aber auch da, also B2B ist einfach nochmal ein bisschen schwieriger, sag ich mal, mit dem Adressieren. Wie erreiche ich da meine Zielgruppe? Wo? Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt an größere Konzerne, Unternehmen verkaufe, ist es da natürlich so ein bisschen um die Ecke gedacht, wenn ich da jetzt irgendwie eine Kooperation eingehen möchte auf Social Media, weil am Ende zum Beispiel der Vorstand ja auch nichts anderes als ein Privatmann ist, der auch irgendwo seine sozialen Medien konsumiert. Aber da, wie gesagt, muss man ein bisschen mehr noch um die Ecke denken. Es ist strategisch ein bisschen komplexer, sich da aufzustellen. Und es ist halt einfach nicht so schnell und offensichtlich umgesetzt wie jetzt im B2C-Vertrieb. Ne? Einfach mal, um es hier erwähnt zu haben, das wäre zum Beispiel eine gängige Herangehensweise, die ich euch einfach mal so ans Herz legen würde. Vor allem, wenn du das mit aufbauen kannst. Also wenn du hier jetzt zum Beispiel in einen Podcast reinhörst und dein eigenes Unternehmen hast oder so, dann ist das auf jeden Fall so ein Bereich, den du dir unbedingt anschauen solltest. Na? Okay, jetzt haben wir mal die Herangehensweisen besprochen und jetzt so zum Schluss der Folge, weil wir ja auch schon zeitlich fortgeschritten sind, möchte ich hier nochmal zwei Beispiele aufführen, die nochmal deutlich machen, wie du das Ganze jetzt mal so verbindest. Also fangen wir mal mit dem Beispiel B2B an. Stell dir einfach mal vor, du verkaufst IT-Sicherheitslösungen an mittelständische Unternehmen und damit ist gemeint 100 plus Mitarbeiter. Du machst die Bedarfsanalyse akribisch genau. Du findest in dieser Analyse heraus, dass vor allem die technischen Funktionen und Kostenkalkulation von entscheidender Relevanz sind. Der Kaufprozess dauert Monate, da die IT-Abteilung, das Management und die Einkaufsabteilung involviert sind. Und dein Job an dieser Stelle, um einen erfolgreichen B2B-Verkauf oder ein erfolgreiches B2B-Geschäft zu machen, ist, alle Entscheidungsträger und Trägerinnen mit ihren jeweiligen Bedenken abzuholen und es so zu adressieren, dass der jeweilige Bedarf der Abteilung gedeckt ist. Also die IT zum Beispiel, die möchte vor allem technische Details. Wie kann es technisch bei uns angebunden werden? Was haben wir für neue Funktionen, die wir zum Beispiel jetzt nicht haben? Und was sind die Vorteile dieser Funktion technisch erklärt? Das Management beispielsweise möchte von dir eine Return on Investment, also ein Return on Investment beziehungsweise eine Kostenaufstellung und um da einfach zu schauen, okay, was kostet es mich und wann hole ich diese Kosten wieder raus, weil ja, wenn das ein Minusgeschäft ist, dann brauche ich ja gar nicht über diese Lösung nachdenken, ist ja irgendwo logisch. Irgendwann mal hast du diesen Abschluss dann, ne, weil das alles Sinn gemacht hat. IT-Abteilung hat gesagt, yo, das sind technische Sachen, die brauchen wir jetzt gerade, wir erkennen den Nutzen. Und der Geschäftsführer hat festgestellt, okay, es ist dargelegt worden, ich kann mir vorstellen, wie ich diese Kosten wieder reinhole, die ich jetzt aktuell investiere und vor allem auch wann. So, und nach dem Abschluss Setzt du dann auf einen langfristigen Beziehungsaufbau, bedeutet also, hast regelmäßige Check-ins, hast zum Beispiel immer wieder dir eine Erinnerung gesetzt, alle 3 Monate mal in der IT durchrufen und einfach mal fragen, wie ist das Feedback, wie läuft die Software, gibt es Verbesserungsvorschläge, triffst dich zum Beispiel regelmäßig mit dem Geschäftsführer auf einen Business Lunch zum Beispiel, sprichst über die Geschäftsentwicklung, vermittelst ihm nette Kontakte, bekommst selber weitere Empfehlungen, weil der Geschäftsführer einfach sieht, okay, du bist bemüht, du bist da hinterher, du bist nicht einfach nur ein One-Shot-Verkäufer, sondern zeigst, dass du da bist, zeigst, dass du an der Zusammenarbeit, am Unternehmen interessiert bist und so habt ihr das größte Potenzial für eine langfristige und gute Partnerschaft. So. Und jetzt mal im Vergleich dazu ein B2C-Beispiel. So. Stell dir mal vor, du verkaufst Abnehmprogramme an übergewichtige Personen mittleren Alters. Du hast eine Werbekampagne am Laufen, das bedeutet, die Leads kommen über Facebook und Instagram zum Beispiel und in deiner Ansprache duzt du bereits, bist sehr persönlich, adressierst die emotionalen Probleme, was sich grundsätzlich über das ganze Gespräch hindurchzieht. Du startest das Gespräch sehr angenehm locker mit einem Smalltalk, bist ja direkt auf der Du-Ebene persönlich und dann fangen die Fragen an, die auf eine ganz, ganz bestimmte Antwort abzielen, und zwar warum. Du möchtest herausfinden, warum ist deinem Kunden das Abnehmprogramm wirklich, wirklich wichtig. Und dann findest du heraus, dass, ne, nachdem du da den Smalltalk hattest und du einfach geschaut hast, dass du auf eine lockere, angenehme Gesprächsatmosphäre gekommen bist, findest du dann heraus, dass die Ehe von deinem Kunden vor 2 Jahren gescheitert ist und er sich einfach nur gehen lassen hat. Er ist unglücklich, weil er niemanden kennenlernt und so auch keinen Antrieb hat und er möchte einfach wirklich etwas verändern, weil er sich einfach nicht mehr wohlfühlt. Er schaut sich im Spiegel an und er sieht einfach nur noch, ich sag mal, seinen dicken Bauch vor sich her tragen. Er vergleicht Fotos von früher, wie er vor 10 Jahren aussieht und er kennt sich einfach nicht mehr wieder. Sein Gesicht ist sehr fahl geworden. Er hat einfach nicht mehr diese Ausstrahlung, die er mal hatte, als er damals zum Beispiel seine Frau geheiratet hat. Und das möchte er wieder zurück. Er hat akzeptiert, dass diese Ehe einfach nichts mehr für ihn ist. Er möchte aber für sich selber wieder diesen Antrieb bekommen, was aus seinem Leben zu machen. So. Und du fängst an, ihm das Gefühl auszumalen, dass er sich zu 100% vorstellen kann. Du gehst mit ihm in dieses Gefühl rein, wie es sich anfühlt, wenn er endlich sein Wohlfühlgewicht zurück hat, wenn er endlich so aussieht wie vor 10 Jahren, also zumindest halt gewichtstechnisch, dass er strahlender ist, zufriedener durch den Tag läuft, die Frauen um ihn herum zurücklächeln, wenn er sie einfach mal auf der Straße anlächelt, weil er endlich mal wieder das sich traut, da direkten Blickkontakt zum Beispiel aufzunehmen und er sich dann letzten Endes, wenn mal so ein Lächeln erwidert wird, einfach mal traut, Hallo zu sagen, einfach mal ein Kompliment auszusprechen zum Beispiel, weil er sich einfach wieder selbstbewusster fühlt. Und jetzt bringst du nur noch Beweise, hast zum Beispiel oder im besten Fall Geschichten, die vielleicht aus einer ähnlichen, also wo die einfach relatable sind, heißt also, der Kunde kann sich in diese Geschichten reinfühlen, weil es irgendwo was Ähnliches war. Das zeigst du. Der Kunde kann sich damit identifizieren. Du erklärst ihm dann den Investitionsbetrag und was er alles dafür bekommt, wie die ganze Reise aussieht. Zeigst einmal einen kurzen Coaching-Abriss, wie einfach das alles umsetzbar ist, dass er grundlegend auf nichts verzichten muss. Es ist jetzt keine harte Diät, kein hartes Sportprogramm, sondern alles auf ihn und seine jetzige Zeit ausgerichtet, etwas Individuelles, was er braucht, um an seine Ziele zum Beispiel zu kommen. Und da nur er der Entscheider ist, weil er sich auch bei dir gemeldet hat, kannst du auch nach einem sofortigen Abschluss fragen, vorausgesetzt, die Fragen sind geklärt und der Kunde fühlt sich wohl mit dir. So. Und hier siehst du es jetzt mal. Okay, sind ja natürlich alles jetzt gerade einfach nur mal Beispiele und wir sind jetzt einfach mal so ein, ich sag mal, optimales Szenario durchgegangen. Aber alleine hier siehst du schon einen riesigen Unterschied. Im Gegensatz, ne, davor IT-Lösungen, bist sehr Zahlen, Daten, Fakten getrieben, hast über hohe Investitionssummen, Rentabilität und sowas gesprochen, wo es hier jetzt in diesem Beispiel darum geht, das Warum herauszufinden und dem Kunden ein Endgefühl zu verkaufen. und vor allem den Kunden auch erstmal so weit zu bringen, dass er dir jetzt in diesem Fall anvertraut, was er eigentlich wirklich, wirklich, wirklich für eine Leidensgeschichte zum Beispiel mitbringt und wie unglücklich er jetzt einfach gerade ist, ja. Dieses emotionale Level, also diese Stufe, hast du einfach im B2B-Bereich ganz, 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 ganz selten. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, also manchmal ist das auch einfach ein Vorteil, wenn du vor allem im B2B-Kontext mal so ein bisschen die Emotionen rausnimmst und einfach mal so ganz rational und nüchtern darauf schaust, okay, was ist denn jetzt gerade der Ist-Zustand, was ist der Soll-Zustand und wie können wir das mit welchen Schritten erreichen? Ne? Okay. Dann einfach mal, um so eine Schlussfolgerung zu definieren, damit du dir auch so einen Kernsatz hier aus dieser Folge mitnehmen kannst. Also B2B und B2C mögen vielleicht auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen. Und ja, es gibt natürlich signifikante Unterschiede, aber am Ende des Tages geht es in beiden Bereichen darum, die Bedürfnisse deiner Kunden zu verstehen, Vertrauen aufzubauen und eine Lösung zu bieten. Der größte Unterschied liegt in der Komplexität der Länge des Entscheidungsprozesses und wie viel Emotionen du einbringst. Aber ganz ehrlich, egal ob du jetzt am Ende B2B oder B2C tätig bist, die Prinzipien des Vertriebs bleiben universell. Hör zu, analysiere den Bedarf und liefere einfach eine passende Lösung, nach der der Kunde auch wirklich gefragt hat. Weniger Blabla, weniger ich kann alles, Blablabla, sondern mehr, was brauchst du, warum brauchst du es und wie kann ich dir weiterhelfen? Sag es mir bitte. Darum geht es am Ende im Vertrieb und um nicht mehr und nicht weniger. Okay, dann würde ich für heute mal das Schlusswort ergreifen. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in meinen Podcast reinzuhören. Und umso mehr würde ich mich darüber freuen, wenn du hier auch praxisnahe Tipps direkt rausziehen kannst und in die direkte Umsetzung gehst. Denn du weißt, den Machern da draußen gehört die Welt. Und wenn du darüber hinaus sagst, hey, das, was Helena macht, ist nicht nur cool, sondern auch hilfreich, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Das hilft nicht nur mir und meiner Sichtbarkeit, sondern hilft vor allem Vertriebswissenssuchenden dabei, hier auf meine Inhalte aufmerksam zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche eine erfolgreiche Woche. Bis bald, eure Helena. Ciao, ciao.